die wollen wissen, ist das ein Drückeberger oder ist er tatsächlich überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ob die mein Gewissen gefunden haben, weiß ich nicht, aber ich habe denen gar nichts anderes übrig geblieben.
Wenn das eine der Bürger in Uniform war, dann war ich halt der Bürger im weißen Kittel, der die Himmel geputzt hat. Ich würde es jetzt gar nicht so hochstilisieren wollen, was ich da, was weiß ich, für ein großer Friedensengel war.
Ein deutscher Soldat hat doch solche Gräuel nicht begangen. Doch, haben sie. Mussten mit dieser Schuld leben, die lange, lange verschwiegen wurde. Das hat auch Menschen wirklich in ihrer gesamten Existenz gekrümmt. Und deshalb darf kein Mensch gezwungen werden, gegen sein Gewissen mit der Waffe zu handeln.
Drückeberger oder Friedensengel. Erste Kriegsdienstverweigerer im Ersatzdienst. Ein Feature von Magdalena Knöller.
Der offizielle Startschuss für den Ersatzdienst, dem späteren Zivildienst, fiel am 10. April 1961, also vor 60 Jahren. Damals waren die jungen Männer, die nicht zur Bundeswehr wollten, noch echte Exoten. Pro Jahr gingen 150.000 Männer zum Bund. Den Ersatzdienst machten gerade mal 4.000, deutschlandweit.
Ich bin begrüßt worden, jetzt kommt der Friedensengel. Die Erzieherinnen wussten selber nicht, sind das Querulanten, was sind das, wo da kommen, ja. Und die waren auf der einen Seite dankbar, dass da junge Leute gekommen sind, die sie unterstützt haben, aber ansonsten waren sie alle ganz vorsichtig.
Erzählt Martin Dolde. Er kann sich noch gut an seinen Ersatzdienst in der Paulinenpflege in Kirchheim-Teck erinnern und kramt Schwarz-Weiß-Fotos von damals hervor. Gerade mit dem Studium fertig und bereit, richtig durchzustarten, musste er zum Ersatzdienst antreten. Das passte ihm damals gar nicht in den Kram, gesteht er rückblickend. Und gleichzeitig leuchten seine Augen, wenn er sich an seine Zivi-Zeit erinnert. In einem Heim für Kinder aus zerrütteten Familien.
Der Tag hat so ausgesehen, ich habe morgens die Kinder geweckt. 12 Kinder habe ich damals betreut. Dann habe ich erst mal mindestens 4, 5 Betten abziehen dürfen, weil es waren Bettnässer dabei. Mittag hat man wieder in der Küche holen können als Mittagessen, hat dann miteinander gegessen und so ab 3 Uhr ist man dann rausgegangen. Und dann ist abends 18 Uhr, war wieder das Abendbrot und dann bin ich normalerweise um 8 Uhr auf mein Zimmer und meistens ins Bett. Ich bin in den ganzen anderthalb Jahren nur einmal in der Wirtschaft in Kirchheim gewesen. Ich war abends schlichtweg K.O.
Martin Dolde ist ein eingesessener Stuttgarter aus dem Stadtteil Wangen. Heute ist er 79 Jahre alt und umringt von Regalen voll mit Ordnern. In denen steckt Lokalgeschichte. Martin Dolde trägt sie zusammen. Er ist Ortschronist. Um das Jahr 2000 herum war er Präsident des Evangelischen Kirchentags, hat jahrzehntelang beim Daimler geschafft, als Ingenieur und über 1000 Mitarbeiter unter sich gehabt. 1,5 Jahre Ersatzdienst in der Paulinenpflege haben ihn das Leben gelehrt, sagt er. Seitdem weiß er, wie man richtig putzt.
Die hat mir gezeigt, wie man den Waschraum putzt, wie man den Boden putzt, wie man um den Schrubber der Bodenlumpe rumwickelt, damit man das ordentlich putzen kann.
Sagt Martin Dolde und lächelt dabei verschmitzt. Sein Ersatzdienst war ein Ausweg, ein staatlich geduldeter Ausweg. Anfang der 1960er Jahre war die gerade neu aufgebaute Bundeswehr auf einmal gern gesehen und der Soldat geschätzt als Bürger in Uniform. Dabei hieß es in den Jahren davor noch, nie wieder Krieg. 1949 zum Beispiel, als der Süddeutsche Rundfunk sich in der Bevölkerung umhörte.
Deutschland soll sich glücklich preisen, keinen Wehretat im Haushaltsplan zu haben.
Als Arzt muss ich also mit aller Entschiedenheit gegen eine neue Militarisierung unseres Volkes sprechen.
Nein und noch einmal nein.
Wir wollen endlich in Frieden leben.
Und dann, 10 Jahre später, schlug das Stimmungsbarometer um, zugunsten der Bundeswehr, der Schule der Nation. Martin Dolde konnte das damals nicht begreifen.
Über die Erwachsenen habe ich mich gewundert und über die Kirche habe ich mich geärgert, weil die Kirche eigentlich an der Ecke nicht deutlich signalisiert hat. Aus unserer Sicht kann es nie mehr Krieg geben, hat ja keiner, nie mehr Krieg, aber Waffen und Atomwaffen anschaffen und Starfighter anschaffen, wie soll es dann nie mehr Krieg geben? Und von daher habe ich gesagt, ne, da mache ich nicht mit.
Nicht mitmachen hieß damals, er musste ein staatliches Prüfungsverfahren bestehen, die sogenannte Gewissensprüfung. Wehrpflichtige von früher erinnern sich bis heute daran. Eine mündliche Verhandlung vor 4 Männern oder auch Frauen im Kreiswehrersatzamt.
Dies ist die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers durch den liberalen und zuvorkommenden Kammervorsitzenden. Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Ja, Sie dürfen sitzen bleiben. Überhaupt, wir sind hier ziemlich liberal. Lange Haare, Bärte, Kettenringe haben wir alle schon gehabt. Aber in die Akten scheißen mögen wir hier nicht. Marx und Engels haben Sie gelesen, sagen Sie. Und sagen Sie, verstehen Sie das denn? Sie haben doch bloß die Volksschule besucht. Na, nur regen Sie sich nicht gleich auf. Dafür können Sie ja nichts. Lesen dürfen Sie ja, was Sie wollen, überhaupt. Hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Dolde erinnert sich an einen Abend kurz vor seiner Verhandlung. Ein ernstes Gespräch mit seiner Freundin, seiner heutigen Frau. Sie machte sich Sorgen, ob das wohl gut ausgeht. Denn wer es nicht schaffte, vor dem Prüfungsausschuss zu erklären, warum er keine Waffe in die Hand nehmen kann und weiter hartnäckig verweigerte, dem drohte Gefängnis. Der damals 20-jährige Dolde blieb cool, sagt er. Er war sich seiner Position so sicher, als überzeugter Christ.
Da war mir klar, in der Bibel steht drin, das vornehmste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie soll ich den Nächsten lieben, wenn ich Waffen in der Hand habe? Das geht nicht. Als Christ ist das nicht möglich. Mir als Christ ist es auf jeden Fall nicht möglich.
Bei der Verhandlung vor dem Prüfungsausschuss saßen ihm 4 Menschen gegenüber. Ein Jurist und 3 Beisitzer. Das konnten Stadträte, Gewerkschafter, Parteimitglieder oder auch Unternehmer, Beamte und Hausfrauen sein. Auf jeden Fall keine Soldaten. Das Wehrpflichtgesetz schrieb lediglich vor, mindestens 35 Jahre alt und, Zitat, für ihre Aufgabe aufgrund ihrer Lebenserfahrung geeignet. Die Befragung des jungen Verweigerers begann mit dessen Lebenslauf. Was haben Sie bisher gemacht? Wofür engagieren Sie sich? Wo wollen Sie denn mal beruflich hin? Und dann ging es ans Eingemachte. Das Gewissen. 2 Stunden lang ein Ping-Pong an Fragen und Antworten und Provokationen. Natürlich hatte Dolde zuvor mit seinem Jugendpfarrer in Bad Cannstatt geübt. Aber genau das ahnten die Gewissensprüfer und machten es ihm zum Vorwurf.
Und das war eigentlich gemein. Und da habe ich dann schlichtweg in aller Ruhe gesagt, dann sage ich gar nichts mehr. Und dann hat er gesagt, ja, ist das Ihr letztes Wort? Und ich sage, ja, ist mein letztes Wort. Gut, dann ist die Sitzung beschlossen. Es war nichts anderes als ein Versuch nochmal, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Thomas Mehlfeld gemacht, eine Generation nach Dolde. Ihm wird heute noch ganz anders, wenn er an seine Gewissensprüfungen denkt. Er wuchs als Schüler im beschaulichen Heubach im Ostalbkreis auf und musste für seine Verweigerung zum Kreiswehrersatzamt in die Nachbarstadt, nach Schwäbisch Gmünd.
Für mich war das damals schrecklich. Für mich war das einfach ein Gefühl des Ausgesetztseins, der Willkür auch und der Ohnmacht gegenüber dem Prüfungsgremium, wo man dann auch gar nicht sicher sein konnte, irgendwie das, was einen bewegt, auch rüberbringen zu können. Und ich bin völlig ohnmächtig, ob dann bei dem Gremium sich der Daumen hebt oder senkt. Schön, dass es das nicht mehr gibt.
Thomas Mehlfeld erinnert sich noch daran, wie seine Kumpels und er dem Moment entgegenfieberten, in dem der Musterungsbrief ins Haus flatterte.
Ja, den Briefkasten habe ich bei uns in der Familie immer geleert. Von daher kam der zuerst in meine Hände. Man war darauf gefasst, man wusste, dass das kommt. Und es war klar, damit kommt dann dieses ins Rollen. Und jetzt gilt es, Farbe zu bekennen.
Farbe bekennen? Zu Beginn der 1980er Jahre. In Zeiten von NATO-Doppelbeschluss und einer möglichen Stationierung von Pershing-2-Raketen in Mutlang. Luftlinie gerade mal 13 Kilometer von zu Hause entfernt.
Seit es eine abendländische Moral und Ethik gibt, hat es immer zum Grundbestand gehört, bereit zu sein, seine eigene Freiheit zu verteidigen.
Darf zu keiner Stationierung neuer Atomraketen in unserem Lande kommen.
108 Kilometer, Menschen untergeärmelt oder sich einfach an den Händen haltend. Oft sogar in Doppelreihen, in Kreisen, in Sternform. Es müssen mehr als 200.000 gewesen sein. Pünktlich 12.40 Uhr schloss sich die Kette.
Die 80er Jahre prägte die Heubacher Jungs Thomas Mehlfeld, kurz Mehli, und seinen Kumpel Rapse mit langen Haaren, Thomas Rabus.
Als kleines Kind weiß ich auch noch, wie die Panzerkolonnen von den Kasernen bei uns durch den Ort fuhren. Also so irgendwie diese Rüstung zu erleben, die war schon bei mir präsent. Und dann hatte ich auch die Frage, wie stelle ich mich dazu?
Ja, ich erinnere mich, die Zukunftskatastrophe, sage ich mal, die man jetzt sieht in der Klimaerwärmung, die war damals eigentlich dann der Ausblick auf atomare, nukleare Vernichtungsschlachten zwischen Ost und West. Das war dann schon auch ein Thema, das uns junge Menschen, so habe ich es empfunden, dann eben auch berührt hat.
Mit der Konsequenz, Farbe zu bekennen. Und das hieß in Melis und Rapses Fall mit gerade einmal 17, 18 Jahren zu ihrem christlichen Glauben zu stehen. Thomas Mehlfeld ist heute übrigens evangelischer Seelsorger in Tübingen.
Jedes Leben ist wertvoll in Gottes Augen und jedes Leben ist an der Stelle dann einfach auch ein Geschenk. Und mich in eine Maschinerie zu begeben, wo ich dann eben auch meinem Gewissen nicht folgen kann und eben auch gezwungen werde, andere Menschen dann womöglich zu töten, das war für mich nicht vorstellbar.
Einfach so konnte der Prüfungsausschuss seine Gewissensgründe nicht akzeptieren. Sie wurden hinterfragt, Mehlfeld gelöchert, mit Dilemmafragen. Zum Beispiel, was würde er tun, wenn Bewaffnete seine Schule angreifen und er die Möglichkeit hat, sie mit einer Schreibmaschine oder einem Kopierer zu bewerfen? Würde er werfen und die Angreifer möglicherweise damit töten? Er musste erklären.
Wenn ich gesagt hätte, natürlich würde ich den Angriff abwehren, indem ich da jemand mit meinen Möglichkeiten umbringe, dann wäre die nächste Frage natürlich gewesen, ja, warum gehen Sie dann nicht zur Bundeswehr?
Nehmen wir einfach ein paar ganz normale Kriminelle, schwer betrunken und bewaffnet nachts im Park, machen sich an ihre Freundin ran, sie haben wieder die MP dabei. Na, was machen Sie? Sagen Sie uns bloß jetzt nicht, Sie fallen auf die Knie und beten, denn mit sowas kommt hier keiner durch, der Marx und Engels liest. Was sagen Sie uns da? Ich rede die ganze Zeit von Politik. Das ist aber wirklich komisch. Bilde einen Fall, so richtig auf Sie zugeschnitten, baue Ihnen auch noch goldene Brücken, aber Sie, aber hier darf jeder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.
Thomas Mehlfeld hatte nach zwei Verhandlungen das Okay für den Ersatzdienst im Kreisklinikum in Aalen. Sein Kumpel Thomas Rabus musste durch drei Instanzen: Prüfungsausschuss, Prüfungskammer und Verwaltungsgericht. Fast 3 Jahre hat ihn das gekostet. Für ihn verlorene Zeit direkt nach dem Abi. Die Minuten und Stunden vor dem Ausschuss und der Kammer hat er alles andere als angenehm und wertschätzend in Erinnerung. Für den letzten Anlauf, den Gang vor das Verwaltungsgericht in Stuttgart, holte sich Thomas Rabus einen Anwalt. Ihm ist er bis heute dankbar dafür, wie er ihn auf den Gerichtstermin vorbereitete. Denn da musste es klappen. Sein Anwalt schärfte seine Argumentation.
Das waren dann 5 Richter, da sitzt man dann auch da. Allerdings in dem Fall war ich Kläger, ich klagte gegen die Bundeswehr, also ich klagte theoretisch laut Akte gegen die Bundesrepublik Deutschland, was ich sehr absurd fand. Und da habe ich eine ganz andere Atmosphäre gespürt, eine viel gelassenere, offenere, dialogbereitere. Und als der erste Teil im Prinzip die Statements der Beteiligten rum war, haben sich die Richter zur Beratung zurückgezogen. Da sagte mein Anwalt zu mir, wenn sich die jetzt schon zurückziehen, dann kann gar nichts anderes kommen als die Anerkennung. Und 10 Minuten später war es dann so.
Dem inzwischen 21-jährigen Thomas Rabus muss ein mächtiger Stein vom Herzen gefallen sein.
Also natürlich eine unheimliche Erleichterung. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr pathetisch an, aber ich war zu dem Zeitpunkt wirklich entschlossen, wenn ich das dritte Mal abgelehnt werde, im Zweifelsfall ins Gefängnis zu gehen, statt der Einberufung Folge zu leisten. Und dann plötzlich wurde bestätigt, ich darf Zivildienst leisten und ich bin wieder ein volles Mitglied. Also ich fühlte mich auch einfach wieder in meiner Rolle als Staatsbürger irgendwie ernster genommen und ja, akzeptierter.
Sein Schulfreund Joachim Werner, der Jox, ist einen anderen Weg gegangen. Er ist zum Bund und hat den Wehrdienst durchgezogen, hat aber kaum gute Erinnerungen daran. Er bewunderte die beiden Verweigererkumpels wegen ihrer Beharrlichkeit und klaren Position.
Die haben tatsächlich für ihre Überzeugung was getan. Manche andere, die sind halt im Grunde genommen vielleicht auch den einfacheren Weg gegangen oder einfach der dann ein Stück weit sich ergeben hat, so ein Stück weit ohne für die Überzeugung einzutreten. Da kann es vielleicht sein, dass ich mich da auch ein Stück weit irgendwo finden muss. Ja. Für mich wäre das auf jeden Fall der Weg, der einfach viel Eintreten für die eigene Überzeugung erfordert hat, was mancher in dem Alter gar nicht so in der Form und so geradlinig und bewusst durchziehen konnte.
Keine leichte Entscheidung für gerade einmal 17-, 18-jährige Männer, also eigentlich Jungs. Deshalb gab es zig Vereine, die sie bei der Verweigerung unterstützten. Zum Beispiel den Internationalen Versöhnungsbund, Pax Christi oder das Netzwerk Friedenssteuer. Und eben auch die Kirchen. Ganz besonders Pfarrer der evangelischen Kirche waren für die jungen Männer da. Warum wurde es den jungen Männern so schwer gemacht, ihr Recht auf Kriegsdienstverweigerung einzufordern? Immerhin steht es ihnen laut Grundgesetz zu. Die Antwort ist recht simpel. Es brauchte Rekruten für die Bundeswehr. Mitte der 1970er Jahre stieg die Zahl der Verweigerer so sehr an, dass die Kreiswehrersatzämter mit den vielen KDV-Anträgen maßlos überfordert waren. 1977 wurden die umstrittenen Gewissensprüfungen für eine kurze Zeit ausgesetzt. Eine schriftliche Verweigerung, quasi per Postkarte, reichte aus. Für den damaligen Verteidigungsminister Georg Leber von der SPD eine gute Sache.
Wir brauchen längst nicht jeden Wehrpflichtigen, um den vollen Bestand der Bundeswehr zu gewährleisten. Dies ist ein Versuch, von dem ich hoffe, dass er aufgeht. Wenn er aufgeht, dann ist vieles besser geworden in dem Staat, weil dann der Bürger nicht nur unter der strengen Order, unter dem Druck des Gesetzes seinen Dienst leistet, sondern auch ein wenig freie eigene Überzeugung mit hineinbringt.
Wenige Monate später kippte das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Postkartennovelle. Es ging also weiter mit der Gewissensprüfung.
Also fangen wir mal an. In der Kirche sind sie nicht, auch nicht in der anerkannten Sekte. Sehen Sie, da wird schon schwierig mit Gewissensgründen. Einen haben wir mal hier gehabt und der machte auch Buddhist. War so ein Typ mit Glatze, aber durchgekommen ist der schlaues Gärtchen. Also passen Sie mal auf, ich werde jetzt Ihr Gewissen prüfen.
Bruno Bauer aus Rottenburg am Neckar war einmal ein solcher Gewissensprüfer. Er saß in den 70er Jahren als Beisitzer ab und zu im Tübinger Kreiswehrersatzamt. Unterstützen wollte er die Verweigerer nicht, aber auch nicht quälen oder aufs Glatteis führen, sagt er.
Also wenn jetzt einer schon nach der ersten 5 Minuten das Zipperlein gekriegt hat, dann haben wir gesagt, jetzt ruhig Blut und eins nach dem anderen. Und jeder, der hier drin war, ist eigenmächtig rausgelaufen wieder. Also da gab es forsche junge Männer, die da hoch erhobenen Hauptes rein sind, ihre Rede losgelassen haben und dann wieder gegangen sind. Und da gab es halt andere, die mit jedem Satz Mühe hatten. Dann vor lauter Aufregung vielleicht eine Träne verdrückt. Na und?
Bruno Bauer ist CDU-Mitglied, war damals Mitte 30 und wurde vom Gemeinderat für das Ehrenamt nominiert. Einen Vorbereitungskurs für die Verhandlungen gab es nicht. Auch kein Schema F, keinen Kriterienkatalog oder Fragebogen. Es kam allein auf seine Lebenserfahrung und sein Menschengespür an, sagt Bauer. Woran hat er gemerkt, dass er nah am Gewissen seines Gegenübers dran ist?
Das kann man nicht erklären. Da reicht auch ein verzweifelter Blick, um zu zeigen, sowas mag ich mir gar nicht vorstellen. Das macht mich kaputt. Das mit dem Beispiel, mit dem bewaffneten Einbrecher und der Mutter, die in Todesgefahr ist. Wie verhält sich der Junge, der da dazukommt? Da kannst du ganz heroisch sagen, ja, also ich bin so ein überzeugter Wehrdienstverweigerer, dass ich also dem nichts entgegensetze. Abnehmen könnte ich ihm es zwar, aber ich würde sagen, also junger Mann, also wenn du zuguckst, wie deine Mutter umgebracht wird, dann bist du gewissenlos. Aber wenn er sich vor seine Mutter schützend stellt und den Einbrecher möglicherweise tötet bei der Geschichte, dann hat er nach meinem Verständnis richtig gehandelt, aber um den Preis, dass er durch seine Gewaltanwendung ein persönliches Problem hat, wo man heute wahrscheinlich einen Psychologen bräuchte, ein paar Jahre lang, das zu verarbeiten.
Bruno Bauer schätzt, dass er das Gewissen von etwa 120 jungen Männern aus Tübingen und der Umgebung geprüft hat. Damals nahm er die Aufgabe sehr ernst. Heute, mit 40, 50 Jahren Abstand, lacht er darüber, dass er sich für die Verfahren immer schick gemacht hat. Er saß dann da mit Krawatte und Anzug im zweckmäßig eingerichteten Raum im Kreiswehrersatzamt. An einem großen runden Tisch in der Mitte und der Deutschlandfahne an der Wand. Es ging los, wenn der junge Verweigerer hereinkam. Dann saß man sich gegenüber, hier der junge Verweigerer, vielleicht noch mit einem Beistand, einem Pfarrer oder Anwalt, dort die 4 Ausschussmitglieder, für 1,5 Stunden. Bauer sagt von sich, er sei in jedes Verfahren unbefangen hineingegangen.
Ich will nur sehen, wie tickt der mit seinem Gewissen. Völlig unvoreingenommen. Deswegen ist ja ganz gut, wenn man die Geschichte nicht kennt und auch die Personen nicht kennt. Hört zu, entscheidet und nimmt zur Kenntnis, dass andere vielleicht das genauso sehen oder völlig anders. macht mir überhaupt nichts aus. Dann kommt man halt zu einer Mehrheitsmeinung.
Die Entscheidung abgelehnt oder anerkannt fiel recht schnell. In 10 Minuten war es erledigt, erzählt Bauer.
Also in 10 Minuten kann man da viel schwätzen und sich einigen.
Die meisten seien bei ihm mit ihrer Verweigerung durchgekommen, hätten die Plakette gekriegt, wie Bauer sagt. 70-80%. Margot Käßmann, die frühere Bischöfin von Hannover, war bis zum Ende der Wehrpflicht Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Sie bezweifelt, dass jemand anderes das Gewissen eines Menschen überprüfen kann.
Ich denke, der Mensch selbst kann das eigene Gewissen prüfen und sollte es auch tun. Kann ich vor mir und meinem Gewissen verantworten, wie ich handle? Aber dass ein anderer mein Gewissen bewertet, das halte ich für theologisch wirklich fragwürdig.
Ihr ist bewusst, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung damals wie heute keine Selbstverständlichkeit ist.
Dass wir ein Recht auf Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung haben in Deutschland, das war ja eine ungeheure Errungenschaft. Und ich finde, es wurde auch viel zu sehr oft abgeschoben. Das müssen halt die jungen Männer erledigen. Nein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Der Tübinger SPD-Abgeordnete Carlo Schmid legte im Juli 1956 in einer flammenden Rede vor dem Bundestag dar, warum das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung so wichtig für die Gesellschaft ist.
Als wir in das Grundgesetz den Artikel 4 Absatz 3 einführten, hatten wir nicht die Absicht, eine hübsche Verzierung anzubringen, sondern wir wollten diesem Staat, der Bundesrepublik, ein bestimmtes Gepräge geben. Wir wollten, dass durch diese Bestimmung zum Ausdruck gebracht werde, dass in diesem Staat die Staatsräson nicht als die oberste Autorität für das Handeln von Staat und Bürger anerkannt wird.
Im Lauf des Jahres 1985 war dann Schluss mit den Gewissensprüfungen. Das Gesetz kam 2 Jahre zu spät für die beiden Heubacher Thomas Rabus und Thomas Mehlfeld. Rabus blickt dankbar auf die Erfahrungen, die er als Zivi machen durfte. Bei seinem Dienst in einem Heim für Blinde in Schwäbisch Gmünd wurde er in seiner Haltung nochmals bestärkt.
Einige ältere Leute bei mir auf dem Pflegestock wurden so kurz vor ihrem Sterben von einer Art Paranoia eingeholt. Das heißt, wo die nicht mehr so die rationale Kontrolle über ihre Gefühle, über ihr Denken hatten, kamen Kriegstraumata hoch. Und die haben dann richtig so fantasiert und da gab es dann Angriffe, dass man irgendwo mit dem russischen Feind verwechselt wurde und mit der Sprudelflasche attackiert wurde. Das waren schon auch herbe Erlebnisse. Aber das war für mich nochmal so ein prägendes Ereignis, wie mich sozusagen der Krieg im Zivildienst einholt.
Vor 10 Jahren dann, im Juli 2011, kam das Ende des Zivildienstes. Die Bundeswehr sollte verkleinert werden. Die Wehrpflicht ist seitdem ausgesetzt, die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee und der Zivildienst durch den Bundesfreiwilligendienst ersetzt. Trauern die ehemaligen Zivis Rabus, Mehlfeld und Dolde ihrem Auslaufmodell nach? Sollte das freiwillige soziale Jahr für junge Leute zu einem Pflichtjahr werden? Der Älteste, Martin Dolde, darf anfangen.
Ich würde sofort sagen, 1 Jahr für die Gesellschaft, ob Männlein oder Weiblein, 1 Jahr aus dem Berufsleben oder überhaupt aus dem Leben raus, das würde ich sehr, sehr begrüßen.
Ich denke, es bringt generell nicht unbedingt was, Leute zu was zwangs zu verpflichten, weil wenn sie ohne Überzeugung an was rangehen, ohne einen gewissen Esprit, dann hat es nicht den Effekt, den man sich erhofft. Andererseits denke ich, so eine gewisse Pflichtaufgabe zwischendurch mal als Staatsbürger schadet auch nicht.
Eine große Chance ist im Bundesfreiwilligendienst und anderen sozialen Diensten, dass wir Menschen immer wieder dann auch erinnert werden, dass unsere Gesellschaft auch davon lebt, dass sich andere für Menschen einbringen. Man kann letztendlich aber auch für unsere Gesellschaft, für die Zukunft, dann einfach auch Menschen dann hervorbringen, die nochmal mit einem anderen Blick auf Menschen schauen, die schwach sind und die hilfebedürftig sind und die am Rande der Gesellschaft stehen.
Hier darf jeder machen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich.